Das finde ich geil. Das finde ich absolut geil. Die werden da noch ein paar Millionen Jahre drauf lang, wie tief die gebuddelt haben, um den zu finden. Hobbits, ja genau. Wie tief die gebuddelt haben, so ein reinster Brunnenbaum, die Betriebe, um an so drei Knochen dran zu kommen.
Ich kann mir das tatsächlich gut vorstellen, dass die wirklich so aussahen. Ich meine, gut, das ist vielleicht ein bisschen albern, aber man sieht ja auch immer diese ganzen amerikanischen Crime-Shows, da machen sie sowas ja auch immer. Und ich denke, das ist schon mittlerweile wissenschaftlich relativ gut ausgearbeitet, dass man aus so Schädeln auch so ein bisschen, Entschuldigung, die Gesichter erstellen kann. Die sind ja aufgestellt, wie man auch Statuen kennt von Dichtern oder weiß ich was.
Es war nicht das Nachdenken, sondern der erste Eindruck, dass es mir sehr gefallen hat.
Nee, man geht ja in ein Museum und dann ist ja vieles so ein bisschen abstrakter.
Familienalbum. Ein Feature von Steven Lüke, Frederik Gesing, Sven Mietsch und Patrick Schnarchendorf. Im Naturkundemuseum. Die Mehrzahl der Besucher wandelt in andächtiger Stille von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück. Staunen, Nicken, Kopfschütteln. Durchbrochen wird die Szenerie lediglich von einer Schar Kinder, die ausgelassen zwischen den Beinen der Erwachsenen umherläuft. Ihre Rufe erfüllen das weitläufige Gewölbe. Ein recht geschäftiges Treiben.
Die Leute könnten unterschiedlicher nicht sein. Jung und alt, Einzelgänger oder Gruppen, Laien und Kenner. Was sie verbindet, ist die Faszination. Sie scheinen in den Bann gezogen. Irgendetwas geht in ihnen vor, wenn sie betrachten, was ihnen dort gezeigt wird. Doch was genau macht diese Faszination aus? Was beschäftigt den Museumsgast inmitten einer Ausstellung?
Die Klärung jener Fragen erscheint lohnenswert. Sie, werte Zuhörer, werden etwas über die Funktionsweise der Museen erfahren, in denen sie zuweilen zu Gast sind. Ebenso mögen Produzenten und Gestalter erkennen, welche Wirkungen ihre Ausstellungskonzepte zeitigen und wo die Grenzen der Vermittlung erreicht werden.
Alles dreht sich um den Menschen. Er ist zugleich Gegenstand dieses Beitrages, Objekt seiner eigenen Begierde, Kommunikationsmittel und Schnittpunkt unterschiedlicher Interessen. Augenfällig werden all diese Aspekte im Museum. Ganz besonders dann, wenn die Besucher sich selbst begegnen.
Zwei Ausstellungen von Schädelrekonstruktionen menschlicher Vorfahren boten Anlass zu einer Besucherbefragung. Die eine im Naturhistorischen Museum von Mainz, die andere im Frankfurter Senckenberg-Museum. Buchstäblich mit Haut und Haaren gestalteten die Paläokünstler Schnaubelt und Kieser. In Frankfurt gaben sich die Kennesbrüder nüchtern und ganz in Weiß. Völlig unterschiedliche Konzepte also mit jeweils anderen Absichten.
Im Folgenden werden die Befragten zu Wort kommen. Ihre Stimmen kommentieren, erklären und kritisieren. Sie sind Indizien für das, worüber sich gemeinhin nur spekulieren lässt. Sie zeugen vom Erfolg oder Misserfolg der musealen Ambitionen.
Öffentlichkeit ist eine Ressource, ja, hier da sozusagen von Seiten der Wissenschaft, der Paläanthropologen mehr oder weniger bewusst drauf geschaut und geschielt, in die Öffentlichkeit zu kommen, um auch dort sozusagen eigene Theorien zu lancieren. Also die Öffentlichkeit wird dann sozusagen in gewisser Weise auch das Feld für Debatten, ja, indem man dann sozusagen in der Zeitung was über den Kollegen sagt oder die eigene Theorie eben favorisiert und die andere entsprechend kritisiert. Also da sozusagen hier ist die Öffentlichkeit, sind die Medien eine Ressource, die sozusagen, wo wissenschaftliche Debatten ausgetragen werden. Das ist in der Paläontologie häufig der Fall, in anderen Wissenschaften zum Teil auch. Aber je esoterischer es wird, desto weniger ist es dann anschlussfähig an die Medien und an die Öffentlichkeit.
So spricht Oliver Hochadel. Sein interessierter Blick gilt der Vergangenheit und der Gegenwart zugleich. Er konstruiert uns den inhaltlichen Rahmen, indem er den schmalen Grat zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit beschreitet. Es ist seine Expertise auf dem Gebiet der Geschichte der Paläoanthropologie, welche ihn die Position eines Vermittlers einnehmen lässt. Wir treffen den Wissenschaftshistoriker in Frankfurt.
Diese Skulpturen, diese Rekonstruktion sind auch sozusagen Theorien, ja, verkörpert in einer Rekonstruktion. Ja. Da stehen bestimmte Vorannahmen darüber, wie eben der Neandertaler aussieht, wie Australopithecus afarensis aussieht, in welchem eben stammesgeschichtlichen Verhältnis die untereinander stehen und so weiter. Das macht das Ganze interessant. Also hier geht es nicht nur um, das sind nicht nur Museumsstücke, die schönst zum Anschauen sind, sondern hier spiegelt sich in gewisser Weise auch die wissenschaftliche Debatte wieder, die eben in der Paläoanthropologie bekanntlich, ja, omnipräsent sind. Da wird eben über sehr viel gestritten.
Unser Gespräch steht unter ständiger Beobachtung. Australopithecus afarensis sowie die Homines habilis, ergaster, neandertalensis und sapiens bilden den Reigen interessiert reinschauender Zuschauer. Graue Podeste tragen ihre rekonstruierten Schädel. Ganz in Weiß lassen sich Muskeln, Haut, Fältchen und Narben mehr erahnen denn erkennen. Sofern es die Archäologie beurteilen kann, sind alle wesentlichen Vorformen des Menschen vertreten. Hier begegnet man sich. Die Exotik zeitlicher Ferne trifft auf den Alltag der Museumsbesucher.
Also sehr realistisch. Ich habe mir die Köpfe angeschaut und dann die plastische, wie sie es plastisch dargestellt haben. Also es ist fast wie echt. Ja.
Ich habe mir gedacht, das ist nicht viel eigentlich so. Ich wollte mir das nochmal angucken. Keine Ahnung. Ich habe mir da so keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich gehe halt davon aus, dass das echt ist, weil da sind ja meistens die Köpfe dabei. Und nach den Köpfen wurde das ja mit heutigen Technik, Computer und so halt hingestellt, oder? Ja.
Ich denke mal, es ist sozusagen eine Hilfe für den Besucher, sich das vorstellen zu können, was man als Laie eben allein durch diese Schädelknochen nicht entdeckt. Und insofern wird es ganz bestimmt nicht wissenschaftlich genau sein, was da irgendwelche Zweifel geben wird, wäre meine Einschätzung. Aber es ist sozusagen eine Unterstützung, um irgendwie einen Zugang zu den Funden zu bekommen.
Interessant, nicht zuletzt, ist eben auch die Zusammenarbeit zwischen den Paläokünstlern und den Wissenschaftlern, die quasi als Ratgeber, als Supervisor fungieren und sozusagen jetzt gerade, wenn es um die anatomischen Details geht, den Paläokünstlern eben Hilfestellung leisten oder dem sagen, das müsste so gemacht werden. Und da ist es interessant zu sehen, dass hier Aushandlungsprozesse stattfinden. Also der Paläokünstler, der hört natürlich auf das, was der Wissenschaftler sagt, aber hat auch seine eigenen Vorstellungen, sind oft auch, also in aller Regel anatomisch sehr gut ausgebildet. Ja, die machen selber Sektionen, also Medizin, also von Affen zum Beispiel, von Schimpansen, von Bonobos, sind oft schon Jahre mit dabei und können sozusagen insofern mithalten, ja, was anatomische Kenntnisse angeht und lassen sich sozusagen auch nicht immer alles sagen. Und in einem jetzt für einen Wissenschaftshistoriker interessanten Fall kommt es dann gelegentlich auch zu Konflikten, zu Meinungsverschiedenheiten. Also, was weiß ich, das sieht zu äffisch aus, findet der Wissenschaftler, weil er eben die Idee hat, das ist sozusagen, das muss nah irgendwie an die menschliche Linie, aber die Paläokünstler finden aufgrund ihrer Untersuchungen, gerade eben wenn es um Individuen geht, um bestimmte Neandertaler-Schädel, dann sieht er eben so aus. Nicht? Dann hat er eben diese Nase oder diesen Brustkorb ist eben was weiß ich und entspricht damit nicht dem Bild, das der Wissenschaftler gerne hat. Nicht? Also die wollen sich dann nicht sozusagen zum Erfüllungsgehilfen machen von wissenschaftlichen Theorien. Es gibt bei diesen Rekonstruktionsprozessen im Prinzip sogar drei Parteien. Nicht? Also den Künstler, den beratenden Wissenschaftler und das auftraggebende Museum, in dem Fall also ein Kurator. Und die haben oft noch andere Absichten damit. Ja? Und die, weil sie in der Regel das Museum auch dafür bezahlt, wollen die natürlich auch das bekommen, was sie sozusagen bestellt haben. Und wenn eben das Neandertal-Museum in Mettmann bei den Kennis-Brüdern einen Neandertaler bestellt, dann soll der zum Beispiel verdeutlichen, diese Rekonstruktion, wie menschlich der Neandertaler war, wie nah an uns eben und unser Bruder, und entsprechende Erwartungshaltung werden dann an die Paläokünstler herangetragen, und da kommt es dann eben zu Aushandlungsprozessen, eventuell auch zu Konflikten, weil sich das nicht ohne weiteres in Einklang miteinander bringen lässt. Wie das dann ausgeht, kann man nicht generell sagen. Ja? Also da wird eben verhandelt, man einigt sich dann auf irgendeinen Kompromiss. Im besten Falle denkt am Ende jeder, dass er recht hatte und sich durchgesetzt hat. Paläokünstler sind sehr reflektierte Menschen, habe ich in meinen Interviews gemerkt. Also die denken sehr viel darüber nach, dass sie eben zum Beispiel gerade bei Austropolizien sozusagen in die anthropomorphe Falle zu laufen drohen, also das zu sehr vermenschlichen, das wissen sie, aber die versuchen zu vermeiden. Die stehen aber je nachdem unter Druck dann, weil das sozusagen neben den Museen, andere Auftraggeber sind ja auch National Geographic und ähnliche Magazine, die das in Auftrag geben und dann, was weiß ich, ein besonders wildes oder ein besonders menschliches oder was auch immer Rekonstruktion haben wollen. Also da gibt es auch Aushandlungsprozesse und beziehungsweise Probleme zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Aber die haben das sozusagen im Prinzip stark reflektiert, auch in ihrer Arbeit. Die wissen um die Unsicherheiten, versuchen sozusagen so gut wie möglich das zu lösen und wissen, dass es sich um Annäherung handelt. Ja? Das versuchen sie auch zu kommunizieren. Das geht je nachdem in der Ausstellung verloren, eben gerade wenn sie sozusagen der Opfer ihres eigenen Erfolgs werden, indem sie sozusagen zu realistisch ausfallen, die Rekonstruktion. Wie es hier gemacht wird, finde ich interessant, also eben, dass man das Material daneben stellt, eine andere Möglichkeit, um das zu relativieren, diese Rekonstruktion sozusagen in ihrem Realitätsgehalt, ist, dass man zum Beispiel von Lucy, die also Australopithecus afarensis, die sehr oft rekonstruiert worden ist, verschiedene Rekonstruktionen nebeneinander stellt. Und dann sieht man eben auch, also einmal ist die Nase ganz anders als beim anderen und so weiter, also dann kann man sich als Besucher Bild davon machen, wie ja letztendlich subjektiv und eben auch durch die jeweilige Zeit geprägt, durch den Forschungsstand geprägt, der sich ja auch ändert, eine Rekonstruktion ist.
Hey, du hast ja unbewusst das Wort Mäuschen, und das ist so der Chef schon gewisse Unterscheidungen eigentlich gezogen, ne? Wer einem so vom Blick her sofort sympathisch ist, ne?
Ja,
das Thema mit der Augenfarbe ist natürlich genau der Haken. Das ist ja wie bei Dinosauriern. Man hat oft Skelettfunde und kann dann auf die Haut schließen und auf die Farben, und alle paar Jahre variiert das ja auch. Also wenn man jünger ist, sagt man immer, das ist jetzt so, so war das. Und wenn man älter ist, fängt man irgendwann natürlich auch an zu sagen, naja, also das ist jetzt der jetzige Stand. In ein paar Jahren ändert sich das sowieso durch Funde immer wieder. Das macht es schon interessant und natürlich auch, das zeigt aber auch, dass Wissen eben nicht ja nur immer aktuell greifbar ist und sich natürlich auch permanent weiterentwickelt, wie weit man auch gucken kann, ne? Oder vorhersehen kann Dinge oder voraussetzen kann. Heute kann man ja auch Farben angeblich schon feststellen, wie, keine Ahnung, aber das ist dann... Ja.
Ich denke mal, von den Schädelformen, die man gefunden hat, kann man ja sehr gut rekonstruieren, wie der Kopf ausgesehen hat heute, und ich halte das schon sehr realistisch, obwohl ich hier nicht ganz sicher bin bei dem letzten.
Also ich denke, Farben wirken unterschiedlich auf Menschen, und so würden die Aufmerksamkeit unterschiedlich dann, also wahrscheinlich auf verschiedene Exponate ziehen, je nachdem, wie die Vorlieben für die Farben sind, um vielleicht eine gewisse Vergleichbarkeit dann zu gewährleisten.
Also wir haben beide jetzt mal ein Bilderbuch gelesen vor einiger Zeit über Steinzeitmenschen, weil das wissen wollte, wie sahen die Menschen früher aus, wovon haben wir gelebt, und insofern, also solche Schädelformen hat man durchaus sehen, ja. Wobei das ja mit Sicherheit ein Mensch ist aus der heutigen Zeit, oder nahezu.
Der Sprung ist zu groß. Von den Köpfen zu diesen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier Jahrtausende dazwischen liegen, zwischen denen.
Und das war, wenn ich es recht weiß, auch die Idee hinter dieser Ausstellung, dass man die nämlich in gewisser Weise verfremdet. Also die Büsten, die wir hier sehen, die haben nämlich keine Haare, keine Farben, keine Pupillen. Da ist von vornherein klar, also sie sind Individuen, aber es ist von vornherein klar, so haben sie nicht ausgesehen. Ja? Und das in Verbindung mit dem Fossil in dem Glaskasten nebendran, das als Vorlage gedient hat für die Rekonstruktion, soll dem Besucher klar machen, das hier ist eine Rekonstruktion, die auf diesem Fossilmaterial beruht und mit entsprechender Vorsicht zu genießen ist, sozusagen als Annäherung an das, wie es vielleicht war. Das ist die Absicht der Kennisbrüder und auch von Friedemann Schrenk und seinen Kollegen, inwiefern das gelingt, den Besuchern sozusagen darauf aufmerksam zu machen, was hier für Übersetzungsvorgänge stattgefunden haben. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Im Naturhistorischen Museum von Mainz. Wenngleich nicht weit von Frankfurt entfernt, erwartet den Museumsgast ein gänzlich anderes Bild der menschlichen Vergangenheit. Auch hier rekonstruierte Gesichter, doch unter weit weniger abstrakten Prämissen. In einem Durchgang entlang der Wand stehen sie. Die Büsten, deren maßgebende Attribute Haut, Augen und Haarfarbe sind. Am Ende der evolutionären Reihe findet sich ein Spiegel. Die Grenzen zwischen Ding und Mensch verschwimmen unter den Augen des Publikums.
Also schwarze Augen gibt es ja nicht, aber der war wie ein Deutscher, wie ein Engländer oder wie ein Nordeuropäer. Das ist der Einzige, der helle Augen hat. Das passt nicht zu dem. Das passt ja nicht. Das passt nicht zu dem. Das ist doch hier, der hat die dicken negroiden Lippen. Diese Wulstischen, die noch da auf die Zeit, wo die Vorfahren in den Bäumen gelebt haben. Daher hat er noch hier, der hatte so einen ausgeprägten Kiefer.
Ja, irgendwie ist polarisiert der Letzte. Der Letzte polarisiert ein bisschen, ja. Ansonsten sind die eigentlich gut getroffen. Also, welcher auch gut ist, ist der da hinten, also der dritte von links, ne? Der so mit einfach mal den Augen weg, weil wenn sie immer geradeaus gucken, dann wirkt das immer ein bisschen starr, ne? Also wenn so, die können ruhig, ich meine natürlich, sie sind tot, ja, und sie werden wahrscheinlich auch nie wieder leben, aber so ein bisschen Gestik wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich, weil alle sehr dunkel sind, ja, er sticht ein bisschen raus und alle anderen sind auch wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen von der Zeitsprung ist wahrscheinlich relativ groß, deswegen fällt er so stark auf, deswegen. Aber irgendwie kommt er mir ein bisschen. Kennst du das nicht? Irgendwie so, manchmal kommt er was unheimlich vor. Der guckt wirklich, ja. Also sie.
Vielleicht soll das bei den blauen Augen ein bisschen symbolisieren, dass er uns näher ist oder näher in unsere Richtung geht und die anderen weiter weg sind.
Von der braun, Entwicklung her.
Und, ja, und er nimmt vielleicht braun einfach als neutrale Farbe, weil die. Oder er setzt voraus, dass zu der Zeit wahrscheinlich braun viel häufiger vorkam als eine andere Farbe. Ne? Vielleicht daher. Also ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der es gemacht hat, sich schon was dabei gedacht hat.
Ich habe mit Kuratoren gesprochen, wie zum Beispiel dem Oliver Sandrock und dem Ottmar Kulmer. Und die sagen etwa, was jetzt diese Darmstädter Mainzer Büsten angeht, dass die so einen Realitätseffekt auslösen bei den Besuchern. Das heißt, die Besucher kommen in die Ausstellung, sehen die Büsten und denken, so haben die ausgesehen. Ja? Und das ist natürlich problematisch, also für den Kurator wie auch für den Palio-Künstler, weil die Figuren machen und die beraten, die wissen natürlich, dass es sich hier um Rekonstruktionen handelt, in die sehr viele Vorannahmen mit eingehen, dass es hier bestimmte Dinge gibt, die man nur ungefähr weiß, nicht wirklich weiß, wo man eben, also jetzt gerade wenn es um Hautfarbe, Augenfarbe, Behaarung angeht, ist es weitgehend Spekulation. Viele andere Dinge sind auch ja eben mit Vorsicht zu genießen. Aber weil diese Rekonstruktionen so realistisch sind, so auch also sozusagen von der künstlerisch so wirklich sehr, sehr gut gemacht, ja, überzeugen die und es ist sozusagen fast zu viel des Guten. Ja? Und der Besucher sieht nicht den Produktionsprozess und eben die ganzen Voreinnahmen und Unsicherheiten, die es natürlich gibt, ne, bei so einem schwierigen Feld wie der Paläontologie. Also die Kennis-Brüder, Alfons und Adriel Kennis aus den Niederlanden, nehmen für sich in Anspruch, dass sie in ihren Rekonstruktionen nicht Typen zeigen, also nicht Repräsentanten einer bestimmten Spezies wie Australopithecus, sondern Individuen. Ja, also es geht ja nicht sozusagen um eine wissenschaftliche Kategorie, sondern es geht darum, ein bestimmtes Individuum, das vor 2, 3, 4 Millionen Jahren gelebt hat, ja, wieder zum Leben zu erwecken und deswegen auch mit individuellen Zügen zu versehen. Das heißt also, hier lacht jemand oder fühlt Schmerz, freut sich, zeigt also irgendwie menschliche, vormenschliche Regungen. Und deswegen sind die, behaupten zumindest die Candice-Brüder, und das stimmt auch, also die sind ausdrucksstärker, die sind irgendwie lebendiger ihre Rekonstruktion als die von anderen Paleo-Künstlern wie zum Beispiel Elisabeth Dennis oder eben denen, die man in Darmstadt bzw. jetzt in Mainz sieht von Schnaubelt und Kieser.
Die sind insgesamt sehr realistisch. Also dadurch, dass sie jetzt nicht farbig sind, muss man sie natürlich dann so ein bisschen noch reininterpretieren. Aber an sich von der Struktur ist es ganz gut zum Vergleichen, dass sie eben alle weiß gehalten sind.
Nee, keine Gedanken gemacht. Ich nehme an, dass es damit zu tun hat, wie die Abdrücke hergestellt werden. Wenn sie da noch Haare dazu machen, wird es wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig.
Ja gut, ich nehme an, dass das das Grundmaterial ist, aus dem die gemacht worden sind, und dann ist da einfach nicht weitergearbeitet worden. Also ich assoziiere dann die Farbe schon geistig an irgendeinem Punkt mit dazu. Liegt wahrscheinlich auch daran, weil wenn du hier reinkommst, die sind bereits schwarz. Also du kommst dann auch schon mit so einer Vorprägung hier rein, und tatsächlich, vielleicht ist es kulturell bedingt, keine Ahnung. Sagst du, die Evolution geht von schwarz auf weiß. Ist natürlich ein Politikum, ne? Es ist gar keine Frage. Es ist da, also ich für meinen Teil kann es nie abstreiten.
Das hängt davon ab, welches Ziel man verfolgt mit dem, was dargestellt wird. Wenn ich die Umgebung eines Urmenschen darstellen will, dann gehören da Haut, Haare, Pflanzen, Nahrungsmittel natürlich mit dazu. Das ist hier aber, glaube ich, nicht unbedingt Sinn der Sache. Ja, ich denke, die Grundstruktur des Kopfes kommt besser raus, wenn eben Haare und solche Sachen nicht da sind.
Also ich denke, Farben wirken unterschiedlich auf Menschen, und so würden die Aufmerksamkeit unterschiedlich auf verschiedene Exponate ziehen, je nachdem, wie die vorliegen.
Also vielleicht wäre das Grundriss, was man rekonstruieren kann, sich vorstellen kann, ja. Der Rest muss man sich denken. Ja, es gibt ja auch Darstellungen, gerade im Videobereich oder so, dass man da die Hautstruktur und sonst was darstellt, ist es vielleicht mal schön anzugucken, sich was vorzustellen, aber es ist halt wenig realistisch, ja, und das fand ich jetzt eher so, aha, ja, wenn ich jetzt nachhinein darüber nachdenke, ja. Also ich finde das realistischer als jetzt farbige Darstellung.
Ich nehme an, dass das so gemacht ist wie damals bei Sinn in der Maus, wo es einfach irgendeiner ausgebuddelt haben und haben dann gesagt, okay, Schädel, Muskeln und so weiter, und dann kommt ein Gesicht bei raus. So weiße Köpfe, kommt man sich vor, wie in so einem, wenn der Beethoven ausgestellt ist und der Goethe und so, ist auch immer alle weiß aus Porzellan, ne?
Entweder weil man die Farbe nicht kennt oder weil sozusagen die weiße Farbe wie bei Statuen oder Ähnlichem sozusagen keine besonderen Vorstellungen oder so aufkommen lässt, was jetzt anders wäre, wenn es irgendwie rot wäre oder schwarz oder fällig.
Ich denke mal eher, dass keine Farbe dabei ist, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Aufgrund des Skeletts kann man ja nicht sagen, ist es ein Dunkelhäutiger, ein Weißer oder was auch immer dazwischen gewesen. Ja? Deswegen ist das eine relativ neutrale Farbe.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass es einfach am Material liegt, dass es Kunststoff ist.
Und wahrscheinlich, weil man nicht weiß, welche Hautfarbe die hatten.
Es geht denen auch darum, sozusagen so ein Dialog, so heißt es bei denen, zu erzeugen zwischen Besucher und der Rekonstruktion. Die sollen die Menschen ansprechen. Und es geht hier auch um eine Botschaft. Also diese Rekonstruktionen vermitteln diese Botschaft, wir sind Menschen oder eben Vormenschen. Ja, das ist die Idee dahinter.
Ich denke, das ist ein fließender Übergang. Vielleicht ist der Mensch auch nur eine andere Form des Affen. Das sieht noch sehr affig aus, weil zum Beispiel so eine Art Schnauze nach vorne geht. Also da steht auch, glaube ich, dabei, dass es könnte ein Übergang zwischen Schimpansen und Affen sein. Das heißt, sozusagen im Vergleich mit bestehenden Affenarten, die man kennt, Schimpanse, Gorilla oder so, würde man dann darauf schauen, wie sind irgendwie die Ohren, wie ist die Schnauze, und dass sich dann vor allem die Kieferform, glaube ich, ändert. Ich glaube, je stärker sich der Kiefer zum Beispiel verändert, desto mehr nimmt man das als Laie dann auch als menschlich wahr.
Also ich finde auf jeden Fall, die Köpfe, die eine richtige Nase haben, sehen menschlicher aus als die anderen, weil bei den anderen ist halt die Nase so extrem platt. Und das erinnert dann mehr an den Affen. Die Nase, die Augenbrauen, aber ich finde, die Augenbrauen sind bei manchen Männern heute noch so stark ausgeprägt. Und, weißt du noch was?
Nö, eigentlich nicht.
Vor allen Dingen jetzt für uns Europäer ist natürlich jetzt, wenn es eine große Nase ist, sehen wir natürlich größere Ähnlichkeiten als jetzt bei platten Nasen, die ja nun mehr so im afrikanischen, asiatischen Raum vorkommen. Also man hat einfach so einen Wiedererkennungseffekt, dass man auch denkt, oh ja, so einen habe ich auch zu Hause. Also dass man die wiedererkennt halt, dass man sagt, oh, der sieht aus wie ein Onkel oder so.
Im ersten Eindruck würde ich sagen, dass der Schnitt eigentlich beim Homo erectus ist, weil dort der Mensch dann angefangen hat, aufrecht zu gehen. Und ich denke, dass es sich von dem Gebaren und von der Körperhaltung her deutlich vom Tier unterscheidet.
Normalerweise spricht man ja immer ab dem geraden Gang, also als die Vorfahren anfingen, auf zwei Beinen zu gehen. Weil ich denke mal, das ist noch so eine Mischzone. Also man müsste das eher interpretieren, wenn das, also als das Gehirn die Entwicklungen vollzogen hat, weg vom Denken eines Tieres hin zum menschlichen Denken. Aber wann das genau war, kann ich nicht sagen.
Wir Menschen sehen ja am liebsten Gesichter an. Also wir stehen ja auf Gesichter. Alles andere ist austauschbar, ein Gesicht ist individuell. Als ich reingekommen bin, habe ich mir überlegt, welches wäre so für mich vom Angucken her der erste Mensch, muss ich sagen, er. Also mit dem Neandertaler kann ich mich bereits identifizieren, mit den beiden sowieso. Also der könnte mir auch im Supermarkt begegnen da. Der möglicherweise auch noch. Das ist für mich sehr, sehr affenähnlich hier. Der hat so ein bisschen was von Nosferatu dahin. Das ist wahrscheinlich durch die Glatze. Das ist hier noch sehr, wie soll man sagen, sehr affenähnlich da. Er sieht einfach nur wie ein schlecht gelaunter Nosferatu aus mit so Flügelohren. Das da hinten könnten Kobold sein. Aber also für mich beginnt der Mensch wirklich hier beim Neandertaler erst. Also alles vorher ist nice to have.
Sprechen kann. Er ist die einzige Spezies, die dem anderen in die Augen sieht. Das macht sonst auch keine Spezies, weder der Orang-Utan noch der Schimpanse. Die vernetzen sich mehr. Also leben nicht nur in Gruppen und denken, was die andere Gruppe macht, leckt mich am Arsch, sondern wir haben unser Internet. Es bleibt heute niemandem mehr irgendwas verborgen, was irgendwo auf der Welt passiert. Und unser Gehirn bringt uns dazu, unsere eigene Umwelt zu zerstören.
Das planende Denken, das vorausschauende Denken. Und auch nicht nur das Jetzt und Hier, wie vielleicht der Affe reagiert, sondern auch das, wie reagiere ich in, oder was muss ich in ein, zwei, drei Wochen, Monaten tun, um dort zu überleben. Wobei der Affe das sicherlich auch macht, wenn er seine Sachen da irgendwo hortet. Ne? Aber da, denke ich mal, ist einer der wesentlichen Unterschiede auch.
Ja, und dass der Mensch eigentlich mehr schafft, also entwickelt, als der Affe. Aber auch nur philosophisch, ja.
Ja, eigentlich auch die Planungsabsprache, dass jetzt der eine das eine macht, der andere das andere und jeder Affe arbeitet eigentlich nur für sich selbst.
Das ist eine sehr gute Frage, wo ich mir oft Gedanken drüber mache, weil es ja mittlerweile so viele Forschungen gibt, was Affen alles auch tun. Sie bringen sich gegenseitig Dinge bei. Es gibt Affen, denen jetzt Zeichensprache beigebracht wird und so weiter. Ethik und Moral, aber ich weiß nicht genau, ob das auch bei Affen schon fast vorhanden ist, deswegen, ich kann es tatsächlich nicht genau sagen, nein.
Ja, der Mensch beschäftigt sich mit sich selbst, ja, also er ist sich selbst bewusst und das ist bei den, ja, ich sag mal, meisten Affen wohl eher nicht der Fall. Ich glaube, beim Bonobo oder sowas, bei einem Schimpansen, die entwickeln ein eigenes Bewusstsein, aber alles, was darunter ist, halt nicht. Und die Grenze zwischen Affen und Menschen, wo ziehe ich die? Bei den letzten 2%, die uns unterscheiden, gentechnisch. Ja.
Praktisches und analytisches Denken wird natürlich bei den Vorfahren oder affenähnlichen Tieren nicht so vorhanden sein. Aber andere Sachen wie Empathie oder so ist ja wohl da. Und es gibt ja auch Untersuchungen, dass sich Affen auch im Spiegel selber erkennen können, also ein Selbsterkenntnisbewusstsein haben. Also von daher ist es schon schwer, die Trennungslinie zwischen einem klugen Affen und einem dummen Menschen zu ziehen, ne? Im Einzelfall.
Ja, also unsere Vorstellung so bisher ist schwer nachzuvollziehen. Ja. Auf der einen Seite zu entscheiden oder zu sagen, stammt der Mensch vom Affen ab oder nicht? Ähnlichkeit ist mit Sicherheit da, aber warum ist die eine Seite geblieben, der ewige Affe geblieben? Warum hat sich auf der anderen Seite sowas wie ein Mensch entwickelt? Ist ja sicher nicht so ganz geklärt aus der Geschichte, weiß man vermutlich nicht, warum und wieso. Ja. Ja. Geht mir jetzt zu den Köpfen durch den Kopf. Ich denke, es ist einfach etwas, was eine Entwicklung zeigt, bis zu uns hin. Wie sich es weiterentwickelt, wissen wir auch nicht, ob wir nochmal so viele Millionen Zeit haben.
Also ich persönlich würde jetzt sagen, das sind einfach alles unterschiedliche Formen irgendwie von Menschen. Ich begreife mich eigentlich auch selbst als Affe. Also ich kann zwar sprechen und so, aber ich sehe mich eigentlich schon noch so als Primat. Also wenn ich mir mein Sozialverhalten ansehe.
Ist da ein großer Unterschied? Ich habe ihn nicht gefunden.
Was dieser Beitrag beabsichtigt, ist nicht der bloße Versuch einer Bestandsaufnahme, einer Dokumentation oder Abbildung der Realität im Museum. Die eingangs gestellte Frage nach den kommunikativen Möglichkeiten und Grenzen lässt sich vielleicht nicht abschließend beantworten, doch einen Schluss legen die getätigten Aussagen nahe. Der konzeptionelle Anspruch auf Transparenz des Rekonstruktionsprozesses lässt sich in dieser Form nicht einlösen.
Der Grund für diesen Umstand liegt in einer Fehleinschätzung der musealen Wirklichkeit. Das Anregen des so bezeichneten Dialoges mit dem Betrachter wird als eine dem Ausstellungsstück selbst immanente Eigenschaft begriffen. Jener Dialog entsteht jedoch erst dann, wenn ein Museumsbesucher mit dem Vorsatz, sein bereits bestehendes Wissen auf die Probe zu stellen, den Dingen gegenübertritt. Jedoch ist vielmehr davon auszugehen, dass das Museum in erster Linie als Ort der Präsentation fertigen Wissens wahrgenommen wird. Aufgrund dessen ist es dem Betrachter vielfach nicht möglich, von den Dingen zu abstrahieren. Ihr Sein verbirgt ihr Werden. Familienalbum. Sie hörten ein Feature von Steven Lüke, Frederik Gesing, Sven Mietsch und Patrick Schnarchendorf.
Mit freundlicher Unterstützung unserer Sprecherin Jannika Herz, unserem Experten Oliver Hochadel, den Mitarbeitern der Museen und vieler interessierter Besucher. Vielen Dank Ihnen allen.
Dieses Werk entstand im Rahmen des Seminars der Homo sapiens in Wissenschaftsgeschichte und Politik am Institut für Ethnologie und Afrikastudien der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.